Willkommen, lieber Hörer, zur 491. Ausgabe des Sneakpods. Wir besprechen heute für euch den Film Blue Jay. Und nein, ihr braucht nichts nachregeln, wir sind heute in Schwarz-Weiß. Wir sind in einem kleinen Dorf in Kalifornien und mit mir hier ist meine Jugendliebe Claudia Nördinger.
Hallo, und der Typ mit dem Bart ist Stefan Giesbert.
Das sogar richtig, hallo. Du hast Blue Jay geschaut.
Ja.
Worum ging's?
Ja, Blue Jay ist ein Film aus dem Jahr 2016. Also wir waren wieder mal nicht sneaken. Den habe ich auf Netflix angeschaut, wo es ihn auch noch gibt. Der Film ist ein echter Indie-Film, also total low-budget, schwarz-weiß. Und erzählt uns die Geschichte, erzählt uns eine Begegnung über eine Nacht zwischen einem früheren Pärchen, gespielt von Mark Duplass, der auch das Drehbuch geschrieben hat, und Sarah Paulson, die man vielleicht kennt aus der wunderbaren Sorkin-Serie Studio 60, die leider nur eine Staffel damals hatte. Ja, und die beiden begegnen sich zufällig in ihrem Heimatkaff, wo sie eigentlich schon länger nicht mehr leben, in einem so Supermarkt-Dings nachts oder abends.
Oh, okay.
Und obwohl, ehrlich gesagt, bin ich gerade gar nicht sicher, ob das stimmt, dass es da schon abends ist. Aber egal, jedenfalls, sie treffen sich in diesem Supermarkt und sind überrascht, sich zu sehen. Sie haben sich offensichtlich eine lange Zeit nicht mehr gesehen. Und erstmal, ja, gibt es nur so ganz kurze Smalltalk-Begegnung und dann treffen sich kurz später nochmal und dann beschließen sie irgendwie, sich so ein bisschen zumindest zu unterhalten und so. Und dann verbringen sie eben ein bisschen mehr Zeit miteinander und ja, wir erfahren dann was darüber, was für ein Pärchen die waren, wie sie sich seitdem vielleicht verändert haben, wie sich ihre Leben entwickelt haben und ja, und erfahren natürlich auch einiges über ihre Vergangenheit und so und was die Beziehung für sie bedeutet hat und so.
Okay.
Aber primär geht's wirklich, also eben in einem sehr, sehr kurzen Zeitraum geht es darum, wie die beiden jetzt wieder aufeinandertreffen und eben miteinander interagieren. Und das heißt im Prinzip auch, es sind keine anderen Personen wirklich notwendig. Also am Anfang im Supermarkt sieht man, glaube ich, mal ein paar andere Personen und dann später gehen sie noch in so einen Laden, in den sie früher auch immer gegangen sind. Und da gibt's eine kurze Unterhaltung mit dem Herrn an der Kasse. Aber ansonsten treten eigentlich keine anderen Personen auf als die beiden. Also es ist komplett auf sie reduziert.
Okay,
das Ganze ist, wie du...
Wie so ein Theaterstück oder so.
Genau. Das Ganze, wie du schon gesagt hast, in Schwarz-Weiß. Der Regisseur Alex Lehman hat... glaube ich, bisher vor allen Dingen auch als Kameramann gearbeitet. Das merkt man sehr deutlich. Also es gibt sehr, sehr schöne Landschaftsaufnahmen, Aufnahmen des Himmels, der Natur und sowas, die in Schwarz-Weiß sind, die so zum Teil auch so eben schon so ein bisschen artsy sind, also schon so künstlerisch. Aber insgesamt finde ich eigentlich, dass man bei einem Film über weite Strecken auch vergisst, dass er schwarz-weiß ist. Also es ist nicht so wie, also mir fällt jetzt als Referenz Jim Jarmuschs Stranger Than Paradise ein, wo du die ganze Zeit so das Gefühl hast, diese Schwarz-Weiß-Optik soll dir auch irgendwas ganz Konkretes vermitteln, was du niemals vergessen darfst, während du den Film siehst. Das ist hier eigentlich nicht so, sondern in dieser Begegnung zwischen den beiden gerät das eigentlich total in den Hintergrund und ist auch jetzt schon meine Erinnerung von dem Film ist überhaupt nicht davon beeinflusst, dass er schwarz-weiß ist.
Okay. sieht er aus wie Video? Oder ist er eher so knackig Film? Also ich habe so ein paar Shots gesehen, so irgendwo Fotos aus dem Film Und es sieht so filmästhetisch aus. Also krass Kontrast und so ein Quatsch.
Ja, das schon. Also das auf jeden Fall. Wobei ich finde, den Look, eigentlich vor allen Dingen diese Naturszenen oder so, da bekommt man halt, da reflektiert man das vielleicht wirklich. In der Interaktion zwischen den beiden ist eben wirklich, ist das Wichtigste. Also es gibt einfach auch sehr viele Aufnahmen von ihren Gesichtern, wo es nicht, letztendlich nicht darum geht, wie das jetzt ästhetisch aufbereitet ist oder sowas. Mhm. Was der Film eben leistet, ist, dass er sie so stark in Szene setzt, dass wir einfach so das Gefühl haben, wir bekommen alles mit in dieser Interaktion, was passiert. Und das ist sehr viel. Also der Film lebt auf jeden Fall davon, dass die beiden Darsteller sehr gut miteinander funktionieren, dass das sehr stimmig ist. Auch gerade dieses Gefühl, die haben jetzt eine lange Zeit sich nicht gesehen, aber sie sind sich eben doch sehr vertraut. Sie haben sehr viel gemeinsame Geschichte und sie sind auch in sich sehr schlüssige Persönlichkeiten. Also sind sehr glaubhaft und die Kamera hält einfach so drauf. Also ich finde, mich hat das erinnert. Ich weiß, ich habe, glaube ich, damals, als ich American Hustle besprochen habe, habe ich mal sowas gesagt, dass ich bei American Hustle nicht jede, also sagen wir, die schauspielerische Leistung nicht in jeder Szene gelungen finde, aber ich das im Film gar nicht negativ auslege, sondern dass ich finde, dass man daran merkt, dass das eben ein Film ist, wo es um Schauspielerei geht im eigentlichen Sinne, in so einer Art, dass die Schauspieler wirklich was bringen müssen in der Szene und du so ein Gefühl davon hast, sowas kann auch schief gehen. Was eben nicht so ist wie in einem Film, wo es immer so Schuss gegen Schuss, keine Ahnung, das sind halt so kleine Stücke, die irgendwie zusammenmontiert sind und du so das Gefühl hast, eigentlich schauspielerisch wird auch nicht wirklich was gefordert. Und das ist eben hier überhaupt nicht der Fall. Dieser Film steht und fällt wirklich damit, dass die Schauspieler das vermitteln können, was eben die Geschichte ihrer Figur ist. Und es gibt so einzelne kleine Szenen, wo ich dann immer dachte so, oh, habe ich das jetzt ganz geglaubt? Aber eben auch hier nicht auf eine Weise, dass es mich den Film insgesamt in Frage stellen lässt, sondern dass es immer wieder dir so in Erinnerung ruft, was das hier, also wie stark die schauspielerische Leistung hier im Mittelpunkt steht. Ich weiß nicht, ob das verständlich ist, was ich damit meine. Also ich finde sozusagen, die kleinen Fehler führen sogar dazu, dass ich weiß gar nicht, ob man es Fehler nennen soll, aber die kleinen Ungereimtheiten, die du so empfindest, führen sogar dazu, dass dir noch bewusster ist, wie präsent die schauspielerische Leistung eigentlich hier ist.
Mhm. Ja, kann ich mir, glaube ich, vorstellen. Ich habe eben jetzt noch durch Zufall gelesen, dass der Film komplett improvisiert sei.
Also, ja, genau.
Dass die Schauspieler eben so hier so darum geht und da wollen wir hin und so. Und den Rest haben die halt gemacht. Und richtig, das also es ist ja genau das, was du gerade beschreibst. Also es ist ja echt beeindruckend.
Ja, das stimmt. Und darüber haben wir auch schon oft geredet, dass Natürlichkeit darzustellen unheimlich schwierig ist. Und das sieht man eben hier auch. Dieser Film ist auf jeden Fall sehr naturalistisch. Da ist nichts, das Ziel des Films ist auf keinen Fall der Erzählung quasi die Handlungsanweisungen zu entnehmen und dann muss alles andere darum herum funktionieren, sondern die Gesetzmäßigkeit der Erzählung geht von den Figuren aus und davon, wie diese Charaktere in sich glaubhaft sein sollen und sowas. Und alles soll natürlich wirken. Mhm. Das finde ich, macht er sehr, sehr effektiv auf eine ganz, simple Art im Prinzip. Also simpel in einer Art, die schwierig zu erreichen ist. Also du siehst immer gleichzeitig, die haben wirklich kein Netz und keinen doppelten Boden und nichts also es gibt keine Ebene im Gestaltungsprozess, der den Film retten könnte in dem Moment, wo die Schauspieler nicht mehr das machen, was sie machen. Aber sie machen es eben wirklich gut. Also
okay, das klingt echt beeindruckend.
Ja, ich fand den auch beeindruckend. Ich war so, ich habe eben so geschaut, ja, auf Netflix, was könnte man denn schauen? Und ich wollte gern was schauen, was relativ aktuell ist und so. Und ich hatte keine so richtig hohen Erwartungen, auch dann nicht, als ich eben festgestellt habe, dass das eben geschrieben ist von dem, der mit seinem Bruder auch Table 19, was ich ja vor 2 Wochen verrissen habe, geschrieben hat. Also ich hatte wirklich keine hohen Erwartungen, aber fühlte mich dann, je weiter der Film vorschritt, immer mehr davon eingenommen und eben einfach von den Personen überzeugt. Und dann ist auch so, man fühlt sich, also ich mag Sarah Paulson sehr. Ich finde aber auch einfach, dass sie hier eine Figur ist, die ich gar nicht unbedingt von ihr schon so gesehen habe, aber die eben trotzdem in jeder Phase so glaubhaft und schlüssig ist, und die gleichzeitig auch, also die, zu der ich mich so hingezogen gefühlt habe, dass ich einfach so das Gefühl hatte, ich sehe, und das ist ja auch hier wichtig, es geht sehr stark um deren Verbindung und es geht darum, dass auch nach all der Zeit, die sich nicht gesehen haben, offensichtlich ist, dass es so eine Attraktion gibt und dass sie sich sofort wieder zueinander hingezogen fühlen. Und das dafür ist in gewisser Weise auch notwendig, dass du diese Attraktion fühlst. Und ich finde, das funktioniert auch sehr gut. Also du siehst, was das Attraktive an ihr ist und du merkst, in welcher Hinsicht er Charme hat und sowas. Und das ist, also ich finde einfach, dass es sehr gelungen ist.
Okay.
Ja.
Ja, also deine Erzählung macht mir echt Lust, diesen Film zu schauen.
Ja. Also es ist auf jeden Fall ein unspektakulärer Film, das muss man auch dazu sagen. Es geht hier nicht darum, dass irgendwie Dramatisches geschieht oder man sagt, boah, also das ist jetzt die Mega-Wendung oder keine Ahnung, irgendwie sowas. Also ich finde, alles, was in dem Film passiert, ist vielleicht sogar schon so in dem Spektrum, was man vielleicht in der ersten Viertelstunde sich gedacht hat. Da könnte es hinlaufen oder sowas könnte man sich vorstellen. Aber darum geht's hier überhaupt nicht. Also es geht einfach darum, das abzubilden. Und vielleicht fühle ich mich auch so angesprochen davon, weil ich mich da sehr gut einfühlen kann. Die sind so um die 40 oder, ja, also etwa 40, in unserem Alter, vielleicht ein bisschen älter. Mhm. Und eben diese Idee, dass du jemanden wieder triffst, der dir eben in einem früheren Stadium deines Lebens sehr viel bedeutet hat, eben in dieser Zeit, in der du ganz jung warst und vielleicht zum ersten Mal richtig verliebt oder so, und dann die Art, wie die miteinander kommunizieren, und damit soll gar nicht gesagt sein, irgendwie diese erste Liebe ist für immer die alles Entscheidende, sondern eher so, wie sich dann überlagert, woran du dich erinnerst, die Person, die du inzwischen geworden bist, wie du dein Leben reflektierst, wie du auf die bestimmte Reize wieder reagierst, die du damals schon so empfindest, aber wie du gleichzeitig natürlich doch eine andere Person bist und so. Das alles daran hat für mich einfach sehr viel Sinn ergeben.
Ja, ja, das ist genau die Art von Film, die ich gerne schaue. Also das ist, passt genau. Sowas schaue ich auch gerne. Eben auch diese Vorstellung eben, wenn man sich mit Leuten von früher trifft, ob es jetzt eine Beziehung ist oder ob es Freunde sind aus der Schule oder wir treffen uns einmal im Jahr mit denen aus der Formation. Das ist auch, wir sind alle anders geworden und trotzdem ist man sich noch auf irgendeine Art nahe, aber eben mehr noch in der Vergangenheit, weil man ja quasi keine gemeinsame Gegenwartserlebnis hat. Die generiert man natürlich immer wieder, wenn man sich einmal im Jahr sieht, aber man hat halt ganz viel in der Vergangenheit und weiß auch, dass bestimmte Trigger, also jetzt in der Beziehung natürlich was ganz anderes, als wenn man sich mit Freunden trifft und gemeinsam lachen möchte, dann sind die Trigger etwas anders. Aber eigentlich ist es ja dann doch das Gleiche, dass man weiß, okay, ein paar Sachen funktionieren wieder und probiert die natürlich auch aus.
Mhm. Also ich bin auch als ich mir das so angeschaut habe, war auch so, was man ganz stark merkt, ist, bei den beiden, die eben so, für beide war das eben so die erste große Liebe. Und man merkt, dass sie, dass es eben immer so Momente gibt, wo sie denken, oh, schau mal, wie wir zusammen funktionieren und so. Mhm. Und dann gibt's aber auch so den Zweifel, dass man denkt, ja, aber in Wirklichkeit bin ich jetzt ja doch eine andere Person. Und dass ich hierauf wieder so einsteigen kann und quasi wieder in der gleichen Art interagiere mit dieser Person, ist das nicht auch eine Form von Unehrlichkeit? Also ist das nicht, mache ich da nicht mir und der anderen Person was vor, weil das letztendlich doch gar nicht mehr das ist, was ich heute bin und so.
Ja.
Und gleichzeitig ist es doch so, dass das so einen starken Reiz hat, wieder in gewisser Weise diesen Skript abzuspielen, so wie es früher eben auch war. Ich muss persönlich sogar sagen, bei mir ist so, ich bin bei dieser ganz großen Liebe in meiner Vergangenheit, bin ich froh, dass diese Form von Präsenz in meinem täglichen Leben aufgrund unterschiedlicher Kontinente ausgeschlossen ist. Weil ich ehrlich gesagt diesen Störfaktor hätte ich gar nicht gerne in meinem Leben, dass ich, dass ich diese Person wieder treffe und auf eine ähnliche Weise quasi so mein Leben jetzt in Frage stelle oder immer wieder neu darüber nachdenke, ob das vielleicht was gewesen wäre, was doch für immer hätte halten können oder wie auch immer und sowas. Ich weiß nicht, man könnte mir jetzt unterstellen, ich möchte mich dem nicht stellen oder so, aber einfach, ich sehe sozusagen die Attraktivität an diesen Gedankenexperimenten, aber gleichzeitig empfinde ich es eigentlich auch als was Zerstörendes und nicht unbedingt nur Positives und so. Und eben genau so habe ich den Film auch empfunden. Ja. Also, dass diese Ambivalenz gibt da.
Kann ich sehr gut nachvollziehen. Also habe ich auch schon, natürlich hat vermutlich jeder jemanden in seiner Vergangenheit, der einen da irgendwie in einer bestimmten Art und Weise beeinflusst hat oder in Gedanken vielleicht auch noch immer beeinflusst manchmal. Ja, wenn man eben darüber nachdenkt, wie wäre es denn, wenn die Person jetzt noch hier leben würde? Wäre es doch wieder was? Wäre es nichts? Wäre nie was? Ja, sie ist einfach nicht. Fertig.
Genau. Und ich bin froh, genau.
Genau, ja, ich auch. Ja. Ja, und auch aus so einer Nacht kann ja nur eine Katastrophe werden.
Ja.
Also, obwohl, ja, man könnte feststellen,
oder nicht,
dass die Person einfach total die Pfeife ist. Aber alles andere, entweder leidet man oder es passiert was, was man gar nicht möchte, oder die andere Person leidet, weil sie merkt, dass es doch irgendwie doof war damals.
Ja.
Aber das Gedankenexperiment ist toll.
Also ich
schaue das auch gerne in einem Film an. Also wenn die andere Leute aussetzen müssen.
Ich finde, dass eben in so einem, in einer Beziehung mit jemandem, mit dem man sich früher sehr nah war, weiß ich dann, also mir zumindest geht das so, ich weiß dann überhaupt nicht, ob ich den Empfindungen, die ich dann vielleicht in so einem Moment hätte, ob ich denen überhaupt vertrauen kann. Ich wüsste im Positiven wie im Negativen, weil es eben diese Verstrickung von Nostalgie und Erinnerungen und aktuellem Empfinden und sowas ist so unmöglich auseinanderzudröseln. Also ich finde es einfach so schwierig.
Ja.
Ja, und eben genau das hat mir der Film so gezeigt und hat mich spüren lassen. Und ja, also ich fand den auf eine sehr wenig aufgebauschte, dramatische Weise sehr beeindruckend und ich mochte ihn wirklich. Ja.
Ja, ja, also wie gesagt, ich finde sowas immer toll, wenn andere, also nicht ich selber, das zum Beispiel dann in einem Film durchleiden müssen und erleben müssen und dann eben aus so einer Nacht oder aus so einem Wochenende oder in einer Episode wieder anders rausgehen. Und wenn das schön umgesetzt ist, dann mache ich das total, dann schaue ich das super gerne an. Also eben solche Gedankenexperimente.
Also dann hoffe ich, dass er dir auch gefallen wird.
Ich muss den Film schauen.
Also er heißt Blue Jay und ich gebe ihm 8 Punkte.
Okay.
Und ich finde es jetzt natürlich ein bisschen schade, dass ich jetzt erst vor kurzem einen Film von dem Menschen gesehen habe, der hier ein sehr einnehmender Hauptdarsteller ist und der das Drehbuch geschrieben hat und es mich überhaupt nicht überzeugt hat.
Ja.
Aber vielleicht werde ich auch einfach mal ein bisschen nach Arbeiten des hier Regie führenden Alex Lehmann Ausschau halten. Vielleicht ist der ja hier auch. Und ja, ich meine, der führt ja hier Regie und macht die Kameraarbeit. Insofern ist der natürlich schon ziemlich zentral für das, was am Schluss bei rausgekommen ist.
Auf jeden Fall.
Ja, und dann finde ich einfach, Sarah Paulson sollte mal ein paar mehr gute Rollen bekommen. Also die ist einfach, die sieht man nicht genug, finde ich. Jo, also, Blue Jay. Was ich mir ehrlich gesagt nicht so ganz erklären kann, ist, was der Name, wie man den so erklären kann oder sowas. Ich habe es nochmal nachgeschlagen. Blue Jay ist ein Singvogel.
Ja, so eine Blaumeise, oder?
Nee, der heißt Blauhair. Habe ich geschaut, habe ich nachgeschaut. Ah, ja. Aber ja, ich weiß nicht, also der die Figur heißt Jim.
Jim.
Die männliche. Ich weiß nicht, ob der Blue Jay damit was zu tun hat. Also das scheint mir eine Metaphorik zu sein, die ich jetzt noch nicht so ganz nachvollzogen habe, aber
irgendwas mit Blues vielleicht?
Ja, also ich meine mit Blue, also im Sinne von traurig und so, das passt schon auch irgendwie, aber vielleicht habe ich auch irgendwas nicht mitbekommen. Ich glaube, ich werde den Film nochmal anschauen und mir Gedanken darüber machen.
Dann machen wir demnächst Blue Jay Reprise.
Genau.
Schauen Sie uns, also sprechen nochmal drüber, wenn ich ihn dann auch gesehen habe.
Jo.
Ja, ich habe ihn schon eben mal spontan auf meine Liste geklickt.
Sehr gut.
Ja, damit ich
so, was hast du denn gesehen, Stefan?
Natürlich kommt dann erst die Droge der Wahl, aber halt, nicht überspringen, denn, was trinkst du heute?
Wasser!
Ich trinke auch Wasser.
Super.
Ich erkläre auch nachher noch, warum. Ich mache noch kein Triathlon. Ja, so. Ich habe neulich bei Netflix den Film Focus geschaut mit Will Smith in der Hauptrolle und Margot Robbie.
Oh, die mag ich nicht.
Die magst du nicht?
Nee.
Au. Oh. Ja, jedenfalls hat mir sehr gut gefallen. Es ist so ein Trickbetrüger-Gangster-Film, ein bisschen Komödie, aber ohne brutal lustig zu sein, sondern so mit so einem Augenzwinkern. Hat mir sehr gut gefallen. Also ganz kurz, es geht um Will Smith, der den Charakter Nicky spielt. Und der ist so ein Trickbetrüger und Hochstapler und so weiter. Und dann trifft er eben auf die Jazz, gespielt von Margot Robbie. Und sie versucht ihn zu verführen und so ein bisschen zu bestehlen. Und er merkt es und erklärt ihr dann, wie sie das eigentlich richtig machen soll. Und sie soll halt focused bleiben, ja. Also daher Filmtitel und so. Und sie schließen sich dann zusammen und er bringt ihr halt alles bei, damit sie dann richtig gut so Betrügereien und Leute umgarnen und schließen sich auch in einem größeren Team zusammen. Allerdings kommen sie sich dabei etwas näher und Nikki sagt halt, dass das eben für ihre oder für den Fokus nicht zuträglich sei. Und deswegen hören sie auf, miteinander zu arbeiten und dadurch ist natürlich auch die Beziehung nicht mehr vorhanden. Dann springen wir 3 Jahre später und er soll einen Motorsport-Milliardär, es geht irgendwie um Rennen und um Zeiten und um Treibstoff, Verbrennungsanlagen, irgendwelche Algorithmen, die dann da hin und her gedealt werden müssen und er soll irgendwie dem einen unterstützen, indem er da einen Trickbetrug gegen ein anderes Rennteam vorbereitet, damit der eben entsprechend gewinnen kann. Und in dem anderen Rennteam, wie es sein musste, taucht dann eben besagte Jazz wieder auf. Und das führt natürlich zu der einen oder anderen Verwirrung und eben auch zu dieser Situation, man trifft nach Jahren eine Liebschaft aus der Vergangenheit wieder und wie man dann da entsprechend mit umgeht, welche Probleme es gibt, insbesondere wenn man dann eben nicht mehr als Liebespaar unterwegs ist. Man kennt ihn an, sie kennen sich natürlich auch auf dieser, wenn jetzt Betrug ein Beruf ist, auf dieser beruflichen Ebene, wissen um die Fähigkeiten des anderen, wissen natürlich sofort, wenn der andere an dieser Stelle auftaucht, das ist nicht, weil es denen da gefällt oder die es schön finden, sondern weil sie da irgendwas am Dealen sind. Mhm. Und ja, ein sehr schöner Film. Natürlich dann irgendwie mit 3 Wendungen und es tauchen noch Leute auf, die dann plötzlich hervorgezaubert werden und die eine ganz andere Agenda fahren, als sie zu fahren vorgeben und so weiter. Sehr schön, ein paar schöne Twists. Gutes Tempo, nicht zu hektisch, nicht zu drüber. Immer sehr angenehm, nie. Also ist auch kein gewaltsamer Film, irgendwie kein Gangsterfilm, sondern so sehr elegant, sehr schön, sieht toll aus. Super Farben, richtig, richtig schick. Hat mir wirklich gut gefallen und auch ein schönes Ende. Ich bin jetzt so ein bisschen waberig geworden mit den Filmdetails, weil es halt dann kommen so die ersten Gags und Wendungen, die man eben nicht vorhersagen will. Also das ist halt blöd, wenn man das dann schon gehört hat. Den Film habe ich jetzt nicht über mein Netflix-Lotto gefunden, sondern ich war hier irgendwie mit Jenny und wir haben halt geschaut, was wir für einen Film schauen wollen. Im Nachhinein hatte ich gesehen, dass ich den Film eigentlich schon ganz lange auf meiner Liste, also was heißt ganz lange, aber schon relativ lange auf meiner Liste habe, weil ich nämlich gesehen habe, dass es der erste Film war, der angeblich zum Großteil mit Final Cut Pro, das ist die Videoschnittsoftware, die, also die Pro-Software, die man für Apple kauft. Also ich habe mir die auch irgendwann mal gekauft, die kostet so 250 Euro oder sowas, also schon knackig teuer, aber da hast du halt echt recht viele Möglichkeiten. Und eben, wenn du ein bisschen mehr machen willst als das, was du so bei Standard-Videoschnitt mitkriegst, dann lohnt sich das halt eben da mal das Geld zu investieren. Und ich mache ja doch hin und wieder mal zumindest ein etwas größeres Videoprojekt. Und dann ist es praktisch, wenn man da eben eine vernünftige Software dahinter hat. Und das fand ich eben spannend, eben mal so einen Pro-Film zu sehen, der damit geschnitten wurde. Und ich konnte keinen Unterschied erkennen. Also Editing ist halt dann doch eben die Kunst, an der richtigen Stelle, am richtigen Zehntel, am richtigen Bild den Schnitt zu machen, dass es eben passt, dass der Rhythmus stimmt, dass die Atmosphäre im Film bleibt, dass der Flow ist und dann entsprechend auch Ton, Schnitt und so weiter hinten drauf, dass da das ist. Also ich habe jetzt nicht erkannt, dass es irgendwie auf einem Apple-Möhre irgendwo geschnitten wurde, aber ja. Nee, aber es hatte mich halt gereizt, weil ich das irgendwo gesehen habe. Ja. Fokus. Ich möchte doch 8 Punkte geben.
Oh.
Ja, ich mochte ihn wirklich.
Vielleicht doch noch anschauen.
Ja.
Wobei, das ist schon für mich ist das ein bisschen Hard Sell. Margot Robbie und Will Smith.
Will Smith ist halt echt gar nicht Will Smithig unterwegs, sondern.
Okay.
Ja, ist also eben so. Ja, einfach normal.
Also ich halte ihn jetzt ehrlich gesagt nicht für den größten Schauspieler insgesamt, aber muss er vielleicht hier auch nicht sein, insofern.
Nee, der Rhythmus gibt's dann doch so vor, dass man das nicht so großartig sein muss. ja, ich habe ihn auf Netflix geschaut. Apropos Netflix.
Ja.
Du hast jetzt auch Netflix, haben wir ja schon irgendwie vor 3 Sendungen oder so festgestellt.
Ja.
Wie ist es? Schaust du mehr, schaust du weniger, schaust du anders? Schaffst du es sofort wieder ab?
Nee, also ich schaff's nicht sofort wieder ab. Also bisher würde ich sagen, hat sich's schon bewährt. Ich habe ja auch vorher eigentlich außer Nachrichten praktisch keinen Fern mehr geschaut. Ich habe aber das Gefühl, dass Netflix dazu führt, was natürlich nicht im Sinne des Sneakpot ist, dass ich weniger Filme noch schaue. Weil ich mehr Serien schaue. Ich meine, Marc und ich haben ja sowieso auch Serien geschaut, aber jetzt geht's mir zum Beispiel auch so, auch an den Abenden, an denen Marc noch arbeitet oder so, ich dann eher Serien schaue als Filme.
Okay.
Das liegt halt auch daran, ich meine, das habe ich ja auch schon in früheren Gesprächen zum Thema erörtert, dass eben, wenn du nie weißt, ob in der nächsten halben Stunde dein Kind wieder wach ist, dann ist halt die Entscheidung für einen Film ein bisschen schwieriger. Und ich finde, Serie ist dann einfach, okay, im Zweifelsfall musst du halt mitten in der Folge abbrechen, aber das ist halt bei den meisten Serien letztendlich auch nicht so schlimm.
Insofern. Ja, klar.
Ein Format, was sich sowieso stückeln lässt, ist dann
natürlich, der ist Kopf ja viel dem einfacher.
Eben entgegen. Und ich habe jetzt auf Netflix auch, also mit dem Marc schaue ich ja Fargo und so weiter, aber ich hatte damals, als ich Watch Ever hatte, habe ich schon mal 2 Staffeln The Good Wife geschaut und das habe ich jetzt weitergeschaut. Also wenn der Marc nicht da ist, ich The Good Wife weiter. Ja, und irgendwie eben, also die Situation, dass ich Netflix auf Filme untersuche, ist jetzt bisher nur ganz wenig vorgekommen. Also jetzt konkret, weil ich eben gerne was haben wollte, um es zu besprechen.
Mhm.
Mal, als ich mit der Lydia was anschauen wollte, aber ansonsten glaube ich noch überhaupt nicht.
Okay.
Ja.
Ja, ja, ich nutze es auch echt sehr selten für Filme, außer eben mein Netflix-Sneak. sonst, ja, auch eher mit Serien oder So, aber ja gut, kann man ja notfalls hier auch nochmal besprechen. Dauert halt viel länger, bis man da mal mit einer durch ist und die dann hier besprechen kann. So ein Film ist ja dann doch oft zügiger durchgeschaut.
Ja.
Ja. Aber ich finde es halt auch praktisch eben, dass man da eben so Sachen anfangen kann oder auch mal nur reinschauen kann. Dann schaut man halt mal, weiß ich nicht, zwei Folgen von irgendwas und stellt fest, ja, reizt mich, aber will ich nicht weitergucken oder reizt mich nicht oder was auch immer. Ja. Ist halt dann nochmal eine ganz andere Art des Filmgenusses. Oder Seriengenuss. Und es ist halt werbefrei. Also
ja, genau. Also halt, was Serien angeht, ist halt das Angebot schon ziemlich gut, das muss man schon sagen. Also
ja, genau.
Haben und, schon echt viel.
Und es ist nahezu alles in OV vorhanden.
Ja, das stimmt.
Das finde
ich auch. Gestern bin ich über irgendwas gestolpert, was nicht in OV war, aber
da fällt es einem richtig auf, oder?
Ja, ja, das stimmt. So, das war ja bei Watch denn? Ever immer ganz anders. Also,
ja,
da war
ja doch eine
Menge, was es nicht in OV gab.
Ja, genau. Gibt es das überhaupt noch?
Ich habe keine Ahnung.
Ich auch nicht.
Ich weiß nicht. Nö, also bisher bin ich sehr, sehr zufrieden.
Und du schaust es am Computer oder hast du so einen Stick, irgendeinen?
Wir schauen es auf unserem Fernseher, den wir uns vor 3 Monaten gekauft haben oder so.
Okay, und das
ja,
ist
wir haben ja ein bisschen aufgerüstet.
Ach so, oh.
Ja.
Ich sehe schon, ich muss noch vorbeikommen. und der Fernseher kann das anzeigen. Also der ist mit dem Internet verbunden quasi.
Genau.
Oh.
Ja. Cool. Also jetzt ist so, ich komme ins Wohnzimmer, ich drücke nur die Netflix-Taste auf der Fernbedienung und dann bin ich schon drin.
Ja, also hat natürlich auch was, insbesondere wenn man wirklich sagt, ja, ich gucke Nachrichten und sonst nichts. Also ist bei uns auch nicht viel anders. Wir schauen Nachrichten, dann schauen wir manchmal noch irgendwie Kulturzeit. Ja, und manchmal Sport. Also ich gucke halt irgendwie dann doch irgendwie da mal Fußball oder sowas, wenn irgendwas kommt, was mich interessiert, aber ja, gut, Olympische Spiele, das Ausnahmezustand, aber sonst.
Also diese Durchsap-Situation entsteht jetzt bei mir dann überhaupt nicht mehr. Also ich mache mach quasi das reguläre Fernsehprogramm überhaupt nicht mehr an.
Ja, stimmt. Und wenn, also mir geht's dann so, wenn mir das mal passiert, dass ich irgendwie so durchsappe, dann weiß ich nicht, dauert das eine Viertelstunde oder so, dann denke ich mir so, boah, ist das eine Zeitverschwendung? Du sitzt hier und du guckst irgendwelchen, nee.
Jetzt hätte ich schon eine halbe Folge von irgendwas anschauen können.
Ja, genau, entscheide dich halt für irgendwas, drück Start und los geht's. Guckst du was Vernünftiges. Ha. Ja. Na, das ist dann noch ein bisschen anstrengend.
Jo, also bisher Daumen hoch für Netflix.
Sehr gut.
Ja, kriegen wir dafür was kostenlos?
Ich glaube nicht.
Nicht.
Wir können es ja mal hashtaggen, nee, wie heißt das? Taggen. Vielleicht bemerkt
vermutlich jemand. Nicht. Die brauchen uns nicht.
Nee, vermutlich nicht. Nein. Ja, gerade in Filmpodcast, wo wahrscheinlich 80% unserer Hörer Netflix schauen.
Ja.
Vermutlich. Ja, ich hatte vorhin erzählt, dass ich Wasser getrunken habe. Und zwar war am Wochenende das Cocktail-Forums-Treffen in Berlin. Es gibt ja dieses Cocktail and Dreams Forum. Ich weiß nicht, ob du. Nee, hast du da mal reingeguckt? Hast du das mal irgendwie gesehen oder nicht? Oder ja?
Nee, ich habe nur eure Vorbereitungen, Nachbereitungen, Schilderungen und so weiter davon erlebt. Also ich habe das Gefühl, ich war über die Jahre dabei, aber ich war nie wirklich dabei.
Ja gut, aber den einen oder anderen kennst du ja auch.
Ja, das natürlich auf jeden Fall.
Von den Cocktail-Jungs, genau.
Ja,
Da ist es halt so, dass wir alle das irgendwie, natürlich gibt es dann so ein paar, die ein bisschen mehr organisieren, je nachdem, welcher Stadt das auch ist, organisieren uns, dass wir uns einmal im Jahr sehen, meistens an Pfingsten. Da auch mal nochmal die Empfehlung, alle, die ihr euch für Cocktails interessiert, vielleicht in diesem Cocktail and Dreams Forum mal rumgelesen habt, da passiert im Moment nicht viel, aber schreibt mich mal an, das organisiert sich mittlerweile irgendwie in WhatsApp-Gruppen oder sonst irgendwas, wenn ihr da Interesse habt, noch ein bisschen intensiver einzutauchen und mitzumachen, vielleicht mal zu so einem Treffen zu gehen oder auch einfach nur ein paar Leute kennenzulernen, die sich dafür interessieren, sagt Bescheid, und da gibt es diverse Möglichkeiten, da kommen auch jedes Jahr neue Leute dazu. Aber eigentlich ist es wie ein alljährliches Klassentreffen der Cocktail-Nerds und man trifft sich, es gibt ein Barstock, also eine größere Flaschensammlung, die dann immer von Ort zu Ort reist und dort dann zur Verfügung steht, um gemeinsam vermixt zu werden und über Drinks diskutiert zu werden. Und eigentlich ist es so, dass man eben ein paar Freunde trifft, die man nur einmal im Jahr sieht und mit denen man dann einfach sich auf den neuesten Stand bringt, Witze macht, einen Cocktailwettbewerb untereinander ausmixt und einfach neue Rezepte, neue Ideen, neuen Input für die eigenen Cocktails bringt und ja, eine sehr, sehr nette Zeit verbringt. Es heißt, intern nennen wir es auch immer das Genussfestival, weil es meistens extrem leckeres Essen zu den ganzen ziemlich guten Drinks dazu noch gibt. Heute haben sie, oder gestern haben dann ein paar auch noch ein Champagner-Tasting gemacht, also da ist dann das volle Programm dabei. Später war noch vorgestern war noch ein Bourbon-Tasting, wo wir dann 10 unterschiedliche Bourbons zwischen 49% und 69% blind verkostet haben, immer 2 gegeneinander. Was natürlich auch spannend ist, einfach mal so blind Spirituosen zu verkosten. Du weißt nicht, was es ist, du weißt nicht, wie viel Prozent er hat, du weißt gar nichts. Und so, ja, der schmeckt wie der, den ich vielleicht schon mal kenne und ist aber wieder ein ganz anderes Produkt, ganz andere Destille oder gleiche Destille, aber anderer Hersteller oder was total anders schmeckt, als was du jemals getrunken hast. Und das ist das gleiche Produkt, was du zu Hause hast, ganz oft schon, also habe ich hier im Sneakpot schon mehrfach getrunken, hat aber 20% mehr Alkohol. Und dann schmeckt das Ding halt ganz anders. Und ja, wir haben am ersten Tag war in Berlin, war Chicago Williams Barbecue da und haben für uns Spare Ribs und alles Mögliche gegrillt, was sehr, sehr gut war. Also da haben wir extrem geschlemmt. Am zweiten Tag haben wir dann selber gegrillt, war auch hervorragend. Und gestern sind wir dann noch Burger essen gegangen. Das heißt, wir haben uns echt die volle Breitseite an Fleisch gegeben. Also war rundherum lecker und auch gestern waren wir dann in Berlin in 2-3 Bars noch unterwegs, was auch dann immer noch sehr schön ist, wenn man dann eben auch nochmal gemeinsam in die eine oder andere Bar geht, aber für mich und für viele auch ist eben das Besondere die Zeit, die du einfach da gemeinsam mit denen verbringen kannst und es ist keiner da, der natürlich der eine oder andere möchte da mal kurz weg, um irgendwie Freunde in Berlin zu treffen, wenn man gerade da ist. Aber eigentlich sind alle da, um sich zu sehen. Das heißt, es gibt keinen Stress und es gibt einfach genug Zeit, gemeinsam zu sitzen und zu reden und sich die Sonne auf den Bauch scheinen zu lassen oder sich in den Schatten zu verkriechen, wie ich das dann tue. Ja. Also, ja, war sehr rund.
Sehr schön.
Und das eben mit einer total heterogenen Gruppe. Also, da sind halt, also der Jüngste ist, glaube ich, 24, der Älteste ist fast an die 60 oder Mitte 50 ran, und aus allen Ebenen, aus allen Richtungen kommen die Leute mit jeweils ihrer eigenen Vorgeschichte und ja, jeder möchte eigentlich, oder nein, nicht eigentlich, jeder möchte eine gute Zeit haben und es gelingt, jeder hat eine gute Zeit. Es ist halt so, dass es eigentlich nichts gibt, was sein muss. Da wird ein Bourbon-Tasting angeboten. Natürlich haben alle Bock auf das Bourbon-Tasting, deswegen sind sowieso alle dabei. Aber wenn jemand sagt so, Bourbon ist gar nichts für mich, ich bin da raus, ja, dann bist du halt raus. Und morgen gibt's Frühstück. Morgens gibt's Frühstück zwischen 9 und 12 und wer um 2 kommt, der brät sich halt auch noch ein paar Eier oder so. Ist ja wurscht.
Und wie viel Frauen sind da dabei?
Dieses Mal waren's 3.
Okay.
Partnerinnen. Nee, 4 dann. Die Freundin Partnerin. Von Sascha Thieben. Ja, die Freundin von Sascha Thieben war dabei.
Ah, okay. Ja. Ja, also das ist nämlich, weil du, als du gerade beschrieben hast, sozusagen wie unterschiedlich die Leute sind, das ist, sagen wir, ein Mangel an Diversität, den ich diesem Cocktail-Nerd dieser Sphäre doch ein bisschen vorwerfe. Wobei Vorwerf ist vielleicht das falsche Wort, aber das ist mir doch schon häufiger so vorgekommen, als ich weiß auch, dass ich schon mal sowas gesagt habe, dass ich diese Sphäre als ein bisschen sexistisch geprägt wahrnehme. Und ich weiß auch, dass der Bob da etwas allergisch drauf reagiert hat, als ich das gesagt habe. Ich weiß auch nicht, ob ich es so stehen lassen würde. Aber es ist doch ein Kontext, der meiner Meinung nach auffällig männlich geprägt ist. Mhm. Und wo Frauen häufig, sagen wir, eine eher dekorative Funktion übernehmen.
Okay.
Ja.
Also die Partnerinnen, die jetzt dabei waren, die waren auch aktiv bei allen Themen mit dabei.
Ja, aber warum waren denn nur Partnerinnen dabei? Warum gibt es denn keine Frauen, die da ohne Geleitschuss eines Mannes hingehen?
Ich weiß es nicht. Kann ich dir nicht sagen.
Ja.
Vielleicht sind wir so erschreckend oder so. Da können wir ja, vielleicht gibt es ja Sneakpot-Hörerinnen, die gerne mal Cocktails machen wollen. Dann sollen die doch mal Bescheid sagen, wenn die Lust haben mitzukommen. Also auch Sneakpot-Hörer dürfen auch, oder? Ja, dürfen schon. Aber insbesondere Hörerinnen.
Nein. Ich meine, das ist ja überhaupt nicht... Da, auf diese Frage, warum das so ist, gibt es sicher nicht nur eine Antwort. Aber es ist einfach was, was mir schon früher aufgefallen ist und wo ich mir schon immer mal wieder so Gedanken drüber gemacht habe, woran das liegt.
Ja.
Und eben auch, also ich finde eben, auch wenn man so diese Cocktail-Nerd-Szene, beziehungsweise die Übergänge zwischen auch der Nerd-Szene und dann den Bar-Profis und so. Mhm. Wenn man mal so überlegt, wie sich diese Sphäre so inszeniert, auch auf Facebook, für irgendwelche Veranstaltungen und sowas, da finde ich eben, auch da sieht man das schon ziemlich deutlich, dass es eben dann schon irgendwelche Events gibt, wo dann die Frauen natürlich sehr gerne gesehen sind und sehen dann nett aus in Kleidern und keine Ahnung. Aber gleichzeitig ist doch so, dass fast ausnahmslos der eigentlich inhaltliche Diskurs unter Männern stattfindet. Es gibt zwar ein paar Frauen, die auch Profis sind, aber trotzdem ist das was so in der Außendarstellung dieses Diskurses so gut wie unsichtbar ist eigentlich.
Mhm.
Und das ist einfach, ja, also was interessiert mich immer, wie das zustande kommt. Ja, aber das stellt überhaupt nicht in Abrede, dass das sehr, sehr schön war und eine gelungene Veranstaltung.
Ja, das war's auf jeden Fall. Ich bin jetzt gerade, ich habe ja da irgendwie noch nie so bewusst drüber nachgedacht, warum es da nicht auch Frauen gibt, die einfach damit kommen und den gleichen Spaß haben wie wir. Oder miteinander oder wie auch immer, ja.
Tja.
Hat das für dich jetzt gleich. Das hält mich zu sehr an. Ich muss jetzt mal hier irgendwie, müssen wir meine Sendung.
Wir behalten das mal im Auge, diese Frage.
Ja, genau, wir beobachten das mal und dann diskutieren wir das nochmal ausführlich.
Also ich kann ja für mich selbst auch nur sagen, dass damals in der Zeit, als ihr so richtig in diese ganze Cocktail-Sache eingestiegen seid, der Grund, warum ich damals nicht richtig eingestiegen bin, ist primär, wenn man es mal wirklich ganz krass formulieren will, meine Armut. weil interessiert hat mich das damals schon auch, nur habe einfach in der Lebenssituation, der ich damals war, nicht gesehen, in welcher Form das für mich irgendwie sinnvoll sein sollte, ein verhältnismäßig teures Hobby mir zuzulegen. Insofern war das einfach keine Option. Also es hatte auf jeden Fall nichts mit einem Geschlechterbias zu tun oder sowas.
Hm. Ja, das ist wirklich so. Das ist echt ein teures Hobby. Ja.
Jo. Und ich weiß ja dann, also ich habe das ja bei euch beobachtet, je mehr man sich da reinarbeitet, desto höher werden ja die Ansprüche. Und ich empfinde es eben, darüber haben wir auch schon geredet, hier auch schon, ich empfinde es in vielerlei Hinsicht als einen Vorteil, keine zu spezialisierten Ansprüche in allen möglichen, auch so Genussbereichen zu haben, weil einfach ich niemanden habe, der dafür aufkommen würde.
So. Ja, nee, ist ja gut.
Ja.
Ja.
Also mir fällt es immer, ich glaube, ursprünglich habe ich da schon mal drüber nachgedacht, auch hier im Podcast, da ging es, glaube ich, um Kaffee auch und so. Ich habe mit Bob, glaube ich, mal drüber diskutiert. Ja, naja, auf jeden Fall, du hattest ein schönes Wochenende. Das ist das Fazit.
Das stimmt auf jeden Fall. Was mir jetzt aufgefallen ist, mir ging das anfangs, als ich mit dem Cocktails angefangen habe, auch so, dass es immer spezieller und immer besonderer und immer fancy. Und mittlerweile, also merke ich an mir, dass ich mich auch viel mehr entspanne. So.
Okay.
Ja,
du bist schon über den Berg in gewisser Weise.
Ja, genau. Ich, also natürlich ist es immer einfach zu sagen, so, nee, ach, jetzt hier noch den neuesten Shiki-Gin brauche ich nicht, wenn man 30 Gins im Schrank stehen hat. Ja. Das ist natürlich ganz anders, als wenn man nur zwei hat und sich auch nur zwei leisten möchte oder kann. Dann ist es natürlich irgendwie so, oh, aber es gibt schon wieder den krassen neuen, das ist ja, also möchte man ja dann vielleicht doch nochmal irgendwie probieren oder verkosten und so. Und also ich merke es auch, viele von den Cocktailfreunden ist so, dass sie dann sich ganz oder relativ teure Flaschen kaufen, die teilen und dann, damit man sowas mal probiert hat. Ich fühle mich halt sensorisch nicht stark genug, dass ich das erkennen könnte, dass da was Besonderes ist. Ich weiß auch, wie ich jetzt bei dem Bourbon Tasting oder gestern Abend hat mir noch jemand einfach ein Glas hingehalten mit einer Spirituose drin und ich war halt nicht mal in der Lage, die Spirituose zu erkennen. Also warum? Und ich habe halt Tequila gesagt, weil ich da ganz viele von diesen Agave-Noten hatte. Mhm. Ja, und also dann brauche ich mir halt auch nicht einen Rum für 60, 80, 90, 100 Euro zu kaufen, wenn man da keine emotionale Bindung dran, also wenn man es ja noch nicht mal schmeckt.
Ja.
Ja. Wenn man natürlich geschmacklich was findet, was einen vom Hocker haut, also da hatte ich gestern einen von den Bourbon, da könnte es sein, dass ich da irgendwann nochmal schwach werde, den fand ich geschmacklich halt so toll. Und dann finde ich, ja.
Ja, ich meine, es ist ja auch die eine Sache eben, was hat man so zu Hause stehen, aber auch wenn man eben Cocktails liebt, dann ist natürlich in eine schöne Bar gehen auch immer was man gerne mal macht. Und ich meine, das ist einfach, also die Kosten, die dann so ein Abend mit sich bringt, Das ist einfach, also ich habe bisher noch nie in der Situation gelebt, wo das ernsthaft akzeptabel ist.
Ja, ich war.
Also vielleicht einmal im Jahr, aber.
Ja. Ja. Ja, deswegen ist es gut, dass das Wochenende nur einmal im Jahr ist. Ich war aber auch ehrlich gesagt froh, dass das jetzt, dass die Bartour gestern irgendwie dann nicht weiter ausgeartet ist in, weiß ich nicht, noch 7 andere Bars. Also jedenfalls bei den Leuten, wo ich war, ich habe von anderen gehört, die dann noch weitergezogen sind und dann morgens um 6 nach Hause gekommen sind. Da passieren auch jedes Jahr bei diesem Vorentreffen passieren immer wieder lustige Sachen. Du kommst morgens um 9 oder 10 zum Frühstück runter und da steht halt ein Kuchen, der am Abend vorher noch nicht da war. Das heißt, zwischen 3 Uhr nachts, als du ins Bett gegangen bist, und 9 Uhr, als du aufgestanden bist, hat noch irgendjemand Kuchen gebacken. Und von denen, die jetzt vor dir schon wach waren, war es keiner. Traditionell, okay. An irgendeinem Abend sagt irgendjemand, Mensch, wir müssen jetzt eigentlich nochmal einen Kuchen backen, damit wir noch was zum Frühstück haben. Und dann wird immer irgendein Kuchen gebacken.
Okay.
Ja, das passiert dann halt auch.
Sehr gut. Es klingt auf jeden Fall nach sehr viel Spaß. Keine Frage.
Das war es auf jeden Fall, ja.
Sehr schön.
Gut, ich glaube, wir sind schon mit unseren Themen durch. Das war eine fliegende Sendung.
Wir. Ja.
Und sie kommt sogar einen Tag zu spät. Aber das liegt an Pfingsten. Das haben wissen ja unsere Hörer mittlerweile. Wenn montags Feiertag ist, dann schaffen wir Dienstag nie. Außer ich schneide die jetzt noch und hau sie noch raus. Schreibst du noch einen? Das besprechen wir nach der Sendung. Ja, wir danken fürs Zuhören. Wir freuen uns auf Kommentare. Wir lesen sie alle und versuchen auch viele davon zu beantworten. Und ach, das wollte ich noch erzählen. Ich habe am Wochentreffen einige unserer Hörer getroffen. Mhm. Die kennen mich natürlich und die hören Sneakpot und hören Cocktail-Podcast. Und da es ja viel zu wenige Folgen Cocktail-Podcast gibt, sind auch manche dann umgestiegen und hören auch noch zusätzlich den Sneakpot. Und dann sprichst du halt mit jemandem und der setzt halt dann irgendwie an deiner Hochzeit an, als hättest du mit ihm schon länger über die Hochzeit gesprochen und du hast halt vorher mit ihm irgendwie kaum Sätze gewechselt. Und ja, dann geht das Gespräch einfach irgendwie mittendrin los, weil ja, die Hörer in dem Fall, er kannte ja dann die Geschichten schon alle. Ja, da musste ich die nicht nochmal alle erzählen.
Informationsvorsprung.
Ja. Ist dir das schon mal passiert, dass du Hörer getroffen hast, wo man dann auch so irgendwie mittendrin quasi im Gespräch reinsteigt? Mitten im Thema einsteigt, so?
Ja, das ist mir schon auch passiert. Allerdings mir jetzt ehrlich gesagt dann immer so, dass ich es in gewisser Weise dann auch witzlos finde, mich mit einem Hörer überhaupt über mich zu unterhalten, weil ich immer so das Gefühl habe, wer eh schon alles erzählt, dann soll doch lieber der Hörer was erzählen über sich selbst oder so.
Genau, wir sind dann auch schnell auf Themen von ihm gekommen und haben dann darüber gesprochen. Aber ja. Er meint dann auch so, ja, ob das nicht unangenehm ist, wenn man dann Leute trifft und die wissen einfach alles über einen, vermeintlich. Aber wir filtern ja schon, was wir dann erzählen. Aber
tun wir das. Ich finde es nicht immer unangenehm.
Du schon, ich nicht. Was?
Ich finde es nicht unangenehm, muss ich sagen. Also mich hat das bisher noch nie gestört. Aber gut, vielleicht ist das auch bei unserem, sagen wir, überschaubaren Bekanntheitsgrad, ist das noch auszuhalten. Vielleicht wäre es was anderes, wenn du jetzt wirklich ständig quasi auf der Straße jemanden treffen würdest, der schon alles über dich weiß oder sowas. Also
ja.
Ich würde sagen, in gewisser Weise hab ich mir einfach mit dem Podcast einen etwas erweiterten Freundschaftsbegriff zugelegt, dass ich eben auf eine etwas verquere Weise Sneakpot-Hörer schon als Freunde ansehe und es ja dann auch total okay ist, dass sie Dinge über mich wissen. Ja. Ist natürlich ein bisschen kurios, dass ich nichts über sie weiß.
Wir sind dann die Sneakpot-Freunde.
Wir vollkommen von uns eingenommenen Personen sind das natürlich gewöhnt, mit Leuten befreundet zu sein, über die wir überhaupt nichts wissen. Ja.
Ja, genau.
Ja.
Diese liebe Sneakpot-Freunde. Ja, wir danken euch, oder mich zu, du musst Abmoderation, ne?
Ich kann das nicht.
Ja, wir danken für die Aufmerksamkeit. Kommentare habe ich ja eben schon gesagt. Und wir werden auch nächste Woche wieder eine Sendung produzieren und wir denken immer noch sehr scharf darüber nach, was wir zur 500 haben, machen wollen. Wir planen. Wenn irgendjemand eine ganz besonders coole Idee hat oder irgendwas sagt, Mensch, mach doch mal, noch haben wir es nicht angekündigt, noch sind wir für alle schon dran offen.
Genau.
Richtig?
Ja.
Gut, dann bis nächste Woche.
Okay, bis dann.
Tschüss.